Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Ralf Bollmann, wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung in Berlin. Guten Tag, Herr Bollmann.
Guten Tag.
Sie sind ja Experte für die Kanzlerin. Sie haben im Jahr 2013 das Buch geschrieben, Die Deutsche, Angela Merkel und wir. Jetzt wird sie am Freitag nach 18 Jahren den Posten der Parteichefin aufgeben. Werden Sie sie vermissen?
Ich glaube, wir alle werden sie vermissen, weil sie ja doch für eine sehr lange Phase der Stabilität, auch der Prosperität in diesem Land steht, für eine gewisse Verlässlichkeit, trotz aller Irritationen, die es zuletzt auch um die Flüchtlingsfrage gab, dachten die Leute doch, glaube ich, schon, dass sie bei ihr in einigermaßen sicheren Händen sind in diesen unsicheren Zeiten.
Denken
Und ich
sie nicht,
glaube, es wird turbulenter.
Turbulenter, aber vielleicht gibt es doch einige, die sagen, huch, endlich ist diese Zeit jetzt mal vorbei. Annegret Kramp-Karrenbauer hat von einer bleiernen Zeit gesprochen.
Das hat sie eigentlich nicht auf die gesamte Amtszeit bezogen, sondern auf die Zeit der letzten Bundestagswahl. Und das würde ich ehrlich gesagt auch voll unterschreiben, ja.
Sie schreiben ja in dem Buch, oder die These ist, dass wir Deutschen uns mit Angela Merkel identifizieren, weil, ja, Sie sagen, weil sie uns Stabilität gegeben hat. Wer kommt denn jetzt nach? Friedrich Merz vielleicht als Parteivorsitzender, vielleicht auch als Kanzler?
Also ich würde dafür nichts meine Hand ins Feuer legen im Moment, weil wir ja gesehen haben in letzter Zeit von Brexit über Trump-Wahl bis zu der Wahl des neuen Fraktionsvorsitzenden Ralf Brinkhaus, dass wir wirklich auch wir als Politikexperten und Politikjournalisten uns da sehr oft verschätzt haben. Also man hat ja den Eindruck, wenn man so in die Partei ein bisschen reinhört, wenn man die Umfragen sieht, dass Frau Kramp-Karrenbauer im Moment ein bisschen die Nase vorn hat, aber ja, garantiert ist da nichts.
Also wir werden über Friedrich Merz sprechen, über diese Frage der Nachfolge, aber wir sprechen gleich als erstes mal über Boris Palmer, den grünen Tübinger Bürgermeister und sein Hauptstadt-Bashing. Mein Name ist Anke Schäfer, freue mich wie immer auf diese Mittagsstunde. Hier zu Gast in Studio 9 heute Ralf Bollmann, Wirtschaftsjournalist bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und Sie sind genau der richtige Mann für dieses Thema, Herr Bollmann, denn Sie leben jetzt in Berlin, haben aber auch 12 Jahre in Tübingen gelebt. Und es ist so, dass Boris Palmer also Berlin sehr kritisiert hat. Ich lese also mal vor, was er gesagt hat in der Funke Mediengruppe, den Zeitungen. Er sagt, wenn er in Berlin ankommt, dann denke ich immer, Vorsicht, Sie verlassen den funktionierenden Teil Deutschlands. Ich zitiere weiter, ich komme mit dieser Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße als spießbürgerliche baden-württembergische Grünenpflanze schlicht nicht klar. Ich will diese Verhältnisse in Tübingen nicht. Das sagt also Boris Palmer. Was haben Sie gedacht, als Sie das gelesen haben?
Ich habe gedacht, dass er, glaube ich, so vor 10 Jahren oder so zum letzten Mal in Berlin war, was auch hinkommen könnte, als er damals nämlich noch Mitglied des Grünen Parteirats war, fuhr er regelmäßig montags zu den Sitzungen nach Berlin. Da habe ich ihn gelegentlich auch im Flugzeug gesehen. Und das ist ja nun wirklich eine Zustandsbeschreibung, insbesondere was bitterarm betrifft, die eigentlich passé und von gestern ist. Wenn man, er muss ja nur mal in die Statistiken schauen, dann würde er sehen, wie sich die, wie rasant die Wohlstandsentwicklung in Berlin vorangeschritten ist, auch wenn es sicher immer noch nicht die reichste Metropole in Europa ist. Und dass all diese Probleme, die die Berliner Verwaltung im Grunde hat, Wachstumsprobleme sind. Dass einfach jahrelang, also zu den Zeiten, zu denen Boris Palmer Berlin offenbar noch kannte, man hier die Schrumpfung und die Finanznot verwaltet hat. Und dass es jetzt überall knirscht bei dem Versuch, das Ganze jetzt wieder auf Wachstum umzustellen. Das fängt an beim Flughafen, der nicht fertig wird, weil man ihn ständig umgeplant hat wegen der wachsenden Fluggastzahlen.
Und wo man natürlich auch sagen könnte, dieser Flughafen ist von Anfang an fehlgeplant gewesen.
Nein, in den 90er Jahren, wenn da jemand gesagt hätte, wir haben im Jahre 2018, ich glaube, es sind ungefähr 35 Millionen Passagiere im Jahr, den hätte man in die Psychiatrie geschickt. Das wäre nicht gegangen. Was man natürlich hätte machen müssen, wäre diesen zu kleinen Flughafen erstmal zu Ende bauen, so wie er geplant war, und dann in einem zweiten Schritt über Erweiterungen nachdenken, dann hätte man sich viel Ärger erspart.
Gut, wir wollten nicht über
nicht
den
über
BER
den Flughafen,
sprechen.
Das ist immer ein schönes Thema, aber genau.
Aber wenn er also sagt hier zum Beispiel, er möchte oder diese Mischung aus Kriminalität, Drogenhandel und bitterer Armut auf der Straße will er nicht. Jetzt sagen Sie, Berlin ist eigentlich eine Wachstumsstadt, aber natürlich gibt es noch Drogenhandel auf der Straße.
Ja. Nun muss man eigentlich sagen, dass es solche Probleme in Tübingen teilweise auch gab. Also es gab Zeiten, wenn ich da im Tübinger, darüber hat Herr Palmer sich ja auch aufgeregt, obwohl er in Tübingen der Bürgermeister ist und dafür eigentlich zuständig ist, wenn man auch da aus dem Bahnhof gekommen ist, aus dem Zug ausgestiegen ist, hatte man auch eine große Szene von Obdachlosen, Drogendealern, was weiß ich. Ich war ehrlich gesagt angesichts von so einer kleinen Stadt doch sehr erschrocken und hatte auch das Gefühl, kann auch daran liegen, dass es natürlich mehr auffällt in so einer kleinen Stadt, aber ich hatte jedenfalls das Gefühl, dass es krasser als in Berlin.
Er hat sich ja in letzter Zeit, manche sagen, blamiert damit, dass er einem Studentenpaar also da so, wie soll ich sagen, aufgetreten ist wie der Oberpolizist und die Personalien feststellen wollte. Er hat ja gleichzeitig eben auch fast so einen Nimbus, als sei er ja so ein hart durchgreifender.
Naja, ich glaube, da spielen zwei Dinge eine Rolle. Das eine ist einfach seine Persönlichkeitsstruktur. Sein Vater war ja eine Berühmtheit da in der Gegend, Obst- und Gemüsehändler, der seine Stände auf den Marktplätzen und seine Annoncen in örtlichen Tageszeitungen immer dazu benutzt hat, Politik zu machen, der überall kandidiert hat für alle Oberbürgermeister oder Bürgermeisterposten, die zur Verfügung standen und schon so eine Art cholerischer Querulant war. Und ich glaube, man soll die Leute ja nicht für ihre Eltern verantwortlich machen, schon klar. Aber ein bisschen was von dieser Persönlichkeitsstruktur steckt bei ihm schon drin.
Haben Sie Boris Palmers Vater kurz zwischengefragt erlebt?
Ja, ich habe ihn noch erlebt in meiner Zeit und ich habe auch mit großem Vergnügen immer diese Zeitungsannoncen, wo er mit Erdbeeren Politik gemacht hat, die habe ich auch immer gelesen.
Was stand da genau?
Es fing dann eben immer mit den Erdbeeren an und endete dann bei dem, was der jeweilige amtierende Bürgermeister in der Stadt alles grundfalsch macht.
Mhm. Dieses Berlin-Bashing hat mich insofern gewundert, als dass ich dachte, ich habe es schon länger nicht mehr gehört. Ja. Also wir haben eben gerade den BER angesprochen, aber selbst da wird dann gefragt, na gut, wann wird er eröffnet? Aber so, dass so wirklich die Stadt in solchen harten Worten kritisiert wird, hat man in letzter Zeit eigentlich gar nicht mehr gehört. Es war so ein bisschen aus der Mode gekommen.
Ja, ich glaube auch zu Recht, wie gesagt, weil Berlin sich ja eigentlich prächtig entwickelt. Man kann, glaube ich, schon zu Recht über die Politik des Berliner Senats streiten. Da knirscht es ja gewaltig. Also auch wenn man jetzt Rot-Rot-Grün an den eigenen Ansprüchen misst, von der Verkehrspolitik bis zu sonstigen Fragen, bis zur Wohnungspolitik ist ja auch ein großes Thema, glaube ich, dass da all das, was sie sich selber vorgenommen haben, irgendwie nicht passiert und nicht funktioniert. Aber das kann man ja jetzt nicht auf die Stadt als Ganzes übertragen. Ich glaube, bei Boris Palmer, ehrlich gesagt, spielt da noch eine zweite Sache eine Rolle. Der ist ja in Tübingen auch nicht mehr so populär, wie er mal war, weil er eine sehr ideologische Verkehrspolitik macht. Rabiate Verkehrsberuhigung, Autos raus. Das gefällt auch in dem linksalternativen Tübingen nicht jedem. Und ich glaube, dass er auch gerade seine Akzente in der Flüchtlingspolitik, seinen Anti-Berlin-Affekt, dass er das auch kultiviert, um diese doch etwas konservativere Klientel, die es in Tübingen auch gibt, mit sich zu versöhnen.
Er hat gefordert, straffällige Asylbewerber aus den Städten zu nehmen und in Kasernen auf dem Land unterzubringen. Und dann hat die AfD ihm ungefragt einen Mitgliedsantrag zugeschickt. Das meinen Sie jetzt, ja?
Ja, genau. Also er hat ja auch mal als Fußgänger hat er sich geärgert über einen dunkelhäutigen Fahrradfahrer, der ihm irgendwie blöd über den Weg gefahren ist. Und dann hat er sofort gesagt, das war mit Sicherheit ein Asylbewerber, hat man ihm angesehen, weil er ja eine dunkle Hautfarbe hatte. Und ja, das ginge ja nicht, dass man sich als Gast hier so aufführt, solche Sachen. Das Witzige ist ja, die Nachbarstadt von Tübingen, die etwas kleinere, nämlich Rottenburg, die hat einen CDU-Bürgermeister. Und der hat während dieser ganzen Flüchtlingsdebatte immer gesagt, er versteht auch nicht, was dieser Herr Palmer für Probleme mit den Flüchtlingen hat. Bei ihm in Rottenburg funktioniert das alles wunderbar.
Sagt Ralf Bäumann von der FAS heute zu Gast in Studio 9. Sie hören Studio 9, der Tag heute mit dem Wirtschaftsjournalisten bei der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung Ralf Bäumann. Übermorgen entscheidet der CDU-Parteitag in Hamburg über die Nachfolge von Angela Merkel an der CDU-Spitze. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat sich für Friedrich Merz jetzt als Nachfolger ausgesprochen. Da hat er sich jetzt sehr deutlich positioniert. Und wir haben uns gefragt, Herr Bäumann, heute früh in der Redaktionskonferenz, was treibt Schäuble da? Will er da Angela Merkel eins auswischen, weil er eben nicht Annegret Kramp-Karrenbauer, die ja sehr wahrscheinlich, Merkel hat sich ja da nicht klar geäußert, aber man sagt sehr wahrscheinlich ihre Kandidatin ist, die unterstützt ja nicht, sondern Friedrich Merz.
Also mein erster Gedanke war, der Schäuble muss ja ganz schön nervös geworden sein, weil diese Merz-Kandidatur offensichtlich nicht so gut lief oder bisher, wie er sich das dachte, dass er jetzt offen Partei ergreift. Also dass er Merz unterstützt, war ja von Anfang an klar. Und Ja, aber dass er jetzt sozusagen so offen aus der Deckung geht, ist, glaube ich, schon ein Zeichen, dass er denkt, es ist nötig. Und ich glaube tatsächlich, dass da so alte Rachegefühle ist vielleicht fast schon ein bisschen zu stark, aber doch die Dinge, die vorgefallen sind, dass Merkel 1999 im Dezember in der Spendenaffäre diesen berühmten Trennungsbrief von Kohl geschrieben hat und damit Schäuble faktisch entmachtet hat, dass er das gerne wieder zurückdrehen würde ein Stück weit und dass Friedrich Merz der Mann ist, der dieses Interesse mit ihm teilt. Wobei man, glaube ich, auch dazu sagen muss, dass Schäuble doch auch von seinen eigenen politischen Ansichten ein ganzes Stück konservativer ist, als das in der Öffentlichkeit zeitweise wahrgenommen wurde, als er so der liberal-konservative war, der Schwarz-Grün befürwortet und so. Ich glaube auch, dass die Richtung sozusagen, in die er die CDU jetzt wieder drehen will, dass die auch eine Rolle spielt.
Dass sie also konservativer werden soll. Lassen Sie uns gleich über die Inhalte sprechen. Noch einen Moment bei diesen eventuellen Rachegefühlen bleiben. Also Schäuble eben hat, wie Sie gesagt haben, den Parteivorsitz aufgeben müssen. Das war eben 2000. Merkel hatte diesen Brief geschrieben. Damals ging es auch um diese Barspende von damals 100.000 Mark für die CDU, die Schäuble angenommen hatte, die nicht ordnungsgemäß verbucht worden war. Und Merz hat ja auch eine Geschichte mit Angela Merkel. Der war ja von 2000 bis 2002 Unionsfraktionschef und wurde von ihr aus dem Amt gedrängt. Also zwei, ich sage jetzt mal ältere Herren, die durchaus nicht gut auf die Kanzlerin zu sprechen sind.
Ja, genau, das ist aber auch genau der Punkt, warum es auch sein könnte, dass diese Intervention von Schäuble jetzt doch ein bisschen kontraproduktiv ist, weil es möglicherweise doch eine ganze Reihe von CDU-Delegierten gibt, die sagen, also jetzt ist irgendwann auch mal gut, wir lassen uns jetzt nicht mehr von dem Wolfgang Schäuble bei allen Verdiensten, die er hat, der seit 1972 im Bundestag sitzt, jetzt noch sagen, wie die CDU im Jahre 2030 aussehen soll. Das könnte auch eine mögliche Reaktion zumindest bei einigen Delegierten sein.
Und das wäre dann vielleicht so, dass dann die Stunde von Jens Spahn schlagen würde, weil der ist ja jung, 38, und sagt, seht her, die Jungen haben viel zu wenig Stimme in der CDU, aber hier bin ich. Ich könnte diesen Posten jetzt übernehmen.
Ja, aber ich glaube, so sehr wird sich die Stimmungslage dann doch nicht drehen. Und bei allen Unsicherheiten, die in so einer Wahl immer drin sind, so sehr, wie sich das inzwischen auf den Zweikampf zwischen Merz und Kramp-Karrenbauer zugespitzt hat, glaube ich kaum, dass Jens Spahn da nochmal ernsthafte Chancen hat in dieser Runde. Ich bin mir nicht sicher, von wer auch immer diesmal gewählt wird, zum einen, ob er lange im Amt bleibt, zum anderen, ob er jemals Kanzler werden wird. Da werden wir, glaube ich, noch einige Turbulenzen erleben in den nächsten Jahren. Das könnte zumindest sein.
Nico Fried heute in der Süddeutschen schreibt er, dass diese Aussage von Schäuble jetzt auch insofern problematisch sei, weil sich jetzt zwei Lager in der CDU formieren. Also, dass diese geeinte CDU der Frau Merkel zerfällt und dass das eigentlich der Partei nicht gut tun kann.
Also man hatte ja, als das losging mit den Regionalkonferenzen und mit diesem sogenannten Wahlkampf, den Eindruck, die versuchen alle, die Mitte der Partei anzusprechen. Merz hatte seinen ersten Auftritt, wo er sagte, also dass das große Fehler von Frau Merkel war, dass sie die grünen-affinen Wähler in den Städten vernachlässigt. Hat er ernsthaft gesagt. Frau Kramp-Karrenbauer hat gesagt, die CDU muss wieder konservativer werden, jetzt etwas verkürzt. Also es hat sich alles in der Mitte getroffen. Und von Regionalkonferenz zu Regionalkonferenz hat sich das immer mehr polarisiert, was ja auch absehbar war. Und jetzt geht es erst recht, seit Schäuble da eingegriffen hat, wirklich um die Frage, bewahrt die CDU Merkels Erbe oder kehrt sie sich davon ab? Und das hat, diese Frage hat wirklich das Zeug, die Partei zu spalten. Und ich glaube auch unter den Umständen, weil er jetzt so oft gesagt wird, das letzte Bundestagswahlergebnis mit 32% sei so unglaublich schlecht gewesen. Das war im internationalen Vergleich eines der besten Wahlergebnisse einer Mitte-Rechts-Partei in Europa. Und es ist nicht sicher, weil jetzt alle immer über 40% reden, ob die CDU jemals noch über 30% kommt, wenn das diese Folgen hat und diese selbstzerstörerische Debatte dann auch nach dem Parteitag möglicherweise weitergeht.
Also braucht die Partei vielleicht wirklich die Profilstärkung? Wie kann die gelingen? Darüber sprechen wir gleich. Ralf Bollmann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung heute zu Gast. Und wir sprechen über Wolfgang Schäuble und dass er sich jetzt sehr dezidiert für Friedrich Merz ausgesprochen hat. Die Frage ist, wer wird neuer CDU-Parteichef oder neue CDU-Parteichefin? Am Freitag wird es entschieden. Jens Spahn ist auch im Rennen und Annegret Kramp-Karrenbauer und wie gesagt Friedrich Merz. Wir haben eben über die möglichen alten Seilschaften oder auch ja, so alte Rachegefühle gesprochen. Jetzt lassen Sie uns tatsächlich die Inhalte nochmal in den Blick nehmen. Schäuble sagt, es wäre das Beste für das Land, wenn Friedrich Merz eine Mehrheit auf dem Parteitag erhielte. Denn das würde es erleichtern, wieder zu einer Integration der politischen Kräfte zur Mitte hinzukommen und unser System zu stabilisieren. Die politischen Ränder würden dadurch wieder schwächer. Ist das aus Ihrer Sicht gesagt, dass das passieren würde, wenn Merz gewinnen würde?
Ich bin mir da nicht so sicher. Also was sicher ist, dass Merz wegen seines wirtschaftsliberalen Profils, glaube ich, Wähler von der FDP zurückholen könnte, womit allerdings der CDU für die Mehrheitsbildung noch nicht geholfen wäre, weil das dann ja in gewisser Weise ein Nullsummenspiel ist. Bei der AfD-Klientel weiß ich nicht, weil sich die AfD ja inzwischen zu so einer nationalsozialen Partei entwickelt hat, ob die Anhänger überhaupt von so einem Menschen wie Merz mit dem relativ starken Wirtschaftsprofil zurückzugewinnen sind, der ja auch sehr proeuropäisch, sehr transatlantisch orientiert ist. Und da ist eigentlich vieles versammelt, was den AfD-Leuten nicht so sehr gefällt. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sehen, dass von der CDU bei den letzten Wahlen, auch von der CSU, sehr viele Wähler zu den Grünen abgewandert sind. Und ob Friedrich Merz der Mann ist, um die zurückzuholen, da wäre ich mir auch nicht so sicher.
Aber Stichwort AfD, wir hören, was Friedrich Merz dazu gesagt hat.
Ich formuliere dies wirklich ambitioniert, aber ich glaube daran und stände nicht hier, wenn ich es nicht wirklich selber glauben würde, die AfD mit ihren Wählerinnen und Wählern zu halbieren. Das geht, meine Damen und Herren.
Ja, da zeigt er sich also sehr, sehr selbstbewusst. Er ist also der Meinung, das geht.
Ja, er sagt eigentlich nicht, wie das geht. Und auf allen Regionalkonferenzen, auf denen das Thema angesprochen wurde, hat Frau Kramp-Karrenbauer ja erklärt, ich, Kramp-Karrenbauer, habe gezeigt, wie das geht. Und in der Tat hat sie ja bei der Landtagswahl im Saarland voriges Jahr selber 40% bekommen. Und die AfD hat ungefähr halb so gut abgeschnitten wie in den meisten anderen Bundesländern. Und ist das Saarland ein spezieller Fall, das muss man auch sagen. Aber es war eben auch damals kein leichter Wahlkampf. Wir erinnern uns, es war gerade der Schulz-Hype, der da lief. Und viele haben gedacht, Frau Kramp-Karrenbauer würde die Wahl verlieren. Also ich glaube, in der praktischen Politik hat eher sie gezeigt, dass es funktioniert. Was, glaube ich, sowieso ein Handicap von Merz jetzt ist, dass er eben sehr, sehr wenige Erfahrungen in der praktischen Politik selber hat und übrigens auch als Wirtschaftsführer ja nur als Anwalt in Aufsichtsräten gesessen hat und auch nie ein Unternehmen geführt hat.
Gut, er würde wahrscheinlich sagen, er hat ja Erfahrung in der Politik gesammelt und jetzt bringt er eben die Wirtschaftserfahrung als Pluspunkt auch noch mit. Aber nochmal gefragt, so, wo er steht. Wir haben ja ganz, ganz stark über seine Aussage diskutiert, dass man das Grundrecht auf Asyl in Frage stellen könnte. Das hat er gesagt bei einer der Regionalkonferenzen. Dann ist er dafür kritisiert worden, hat natürlich sofort gesagt, nein, also an dem Grundrecht soll nicht gerüttelt werden, aber grundsätzlich müssen wir darüber sprechen, wie europäische Flüchtlingspolitik aussehen kann und so. Aber da hat man ja schon gedacht, er steht schon relativ weit, ich sag mal, am sehr konservativen Rand der Partei.
In diesen Fragen sicherlich. Ich glaube aber, was ein Problem bei der Sache war eben, dass er sich da am nächsten Tag auch wieder zurücknehmen musste, was eben auch wieder den Eindruck verstärkt hat, dass das alles bei ihm nicht so richtig durchdacht ist und dass er eben in diesen taktischen Winkelzügen der Alltagspolitik eben doch nicht so richtig zu Hause ist. Mhm. Ich meine auch die Art und Weise, wie er damals 2002 überrascht war, dass Frau Merkel ihm den Fraktionsvorsitz weggenommen hat. Das war ja auch, also ich würde vielleicht sogar ganz hart sagen, das war ein bisschen unpolitisch, diese Vorstellung. Sie könne da möglicherweise drauf verzichten.
Also ich sehe schon, Sie sind wirklich nicht überzeugt, dass dieser Mann gewinnen wird am Freitag, ne?
Ich weiß nicht, ob er gewinnen wird, ist ja nochmal eine andere Frage, weil es bei einem Teil der Delegierten, glaube ich, schon diesen Wunsch geben wird, jetzt nach dem Ende der Ära Merkel einen Schlussstrich zu ziehen und wirklich nochmal neu anzufangen mit so einer charismatischen Figur. Aber es gibt eben auch gerade für Leute, die, und das ist ja ein großer Teil der Delegierten, die aus dieser praktischen Parteipolitik kommen, die ja auch in den letzten Jahren sich im Alltag in den Wahlkämpfen abgemüht haben mit der AfD und die AfD versucht haben, klein zu halten, für die ist das natürlich auch ein Schlag ins Gesicht, wenn Merz jetzt einfach mal so nonchalant erklärt, das sei noch nicht mal versucht worden in den letzten Jahren.
Also wir werden das am Freitag aus der Nähe beobachten. Mein Kollege Corbinian Frenzel wird dann in Hamburg beim Parteitag dabei sein. Ralf Bollmann, mein Gast heute, wirtschaftspolitischer Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Die deutschen Autobosse wollen keine höheren Zölle auf deutsche Autos. Deswegen waren sie in Washington und haben auch Präsident Donald Trump treffen können. Er hat sich ja dann doch auch persönlich Zeit genommen. Waren Sie überrascht, Herr Bollmann?
Nö, bei Trump überrascht mich nichts. Worüber ich eher überrascht war, war tatsächlich diese merkwürdige Form der Nebenaußenpolitik, die da stattfindet durch die deutschen Autokonzerne.
Und wir haben uns gefragt, als wir auch die Bilder gesehen haben, sind die da nicht ein bisschen devot aufgetreten, diese Autobosse, diese drei starken großen Manager? Auf der einen Seite jetzt in Washington so ein bisschen devot, aber in Berlin, wenn es um Nachrüstungen von Dieselautos geht, dann ist man ja geradezu unverschämt. Also da ist doch irgendwie, das passt doch nicht zusammen.
Ja gut, da ist natürlich die deutsche Politik auch mit dran schuld, die sich das bieten lässt und die den Autofirmen dann ja auch immer den roten Teppich ausrollt und die zum Beispiel in den Fällen, in denen jetzt auch konkrete Betrugsdinge passiert sind, wie bei VW, dann ja auch nicht wirklich darauf drängt, dass es zu massiven Schadenersatzansprüchen und solchen Dingen kommt. Aber die deutsche Politik ist halt auch in einer schwierigen Situation, weil dieses Land ist in einem unglaublichen Maße abhängig von der Autoindustrie auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist das eben eine Branche, deren Zukunftsaussichten vollkommen ungewiss sind. Man denke eben nur an den Siegeszug der Elektromobilität, insbesondere in China, was der größte und gewinnträchtigste Markt für die deutschen Autofirmen ist, wichtiger als Amerika noch. Und das ist einfach eine ganz andere Technologie, eine viel einfachere Technologie.
Ja, aber hätte man vielleicht sozusagen zukunftsweisend umstellen können.
Zukunftsweisend umstellen können, haben die deutschen Autofirmen nicht gemacht. Selbst wenn man umgestellt hätte oder das jetzt vielleicht sogar noch schafft, ist einfach die Wertschöpfung in diesem Bereich nicht so hoch, wie sie beim klassischen Verbrennungsmotor gewesen ist. Das heißt, das ist eine Branche, über der ein riesengroßes Fragezeichen schwebt. Und wenn man mal so vertraulich mit Berliner Politikern spricht, gehört das eigentlich zu den Fragen, die die größten Sorgen bereiten und die eben mit ein Grund dafür sind, dass man diese Firmen, obwohl sie so viele Fehler gemacht haben und noch machen, eben nicht so hart anfasst in Deutschland.
Gut, und jetzt waren also diese drei Bosse in den USA, in Washington, haben verstärkte Investitionen angekündigt, wollen Geschäfte machen. Und wir hören mal VW-Chef Herbert Diess, der hat Trump und seine Zölle quasi, kann man da so hören, in Schutz genommen und gesagt.
Der amerikanische Präsident hat hier ein Anliegen, das man auch akzeptieren muss. Es geht um Wertschöpfung, um Arbeitsplätze hier im Land. Die USA sind eines der größten Importländer für Automobile. Das ist ein berechtigtes Ansinnen und ein konstruktiver für einen Dialog zu beginnen, glaube ich, schützt uns davor, dass man spontane Überreaktionen bekommt.
Ja, also ein konstruktiver Dialog soll hier geführt werden, sagt der VW-Chef. Es gab ja natürlich auch Vorwürfe, dass die Gespräche im Weißen Haus Verhandlungen mit der EU und den USA, also die eigentlich auf politischer Ebene geführt werden müssen, dass das jetzt konterkariert wird eben dadurch. Dazu hören wir nochmal den Daimler-Chef Dieter Zetsche.
Wir haben uns sowohl mit dem Kanzleramt und der Kanzlerin, ich auch persönlich, wie auch mit dem Kabinett von Frau Malmström abgestimmt. Ich habe persönlich gestern dort telefoniert und es war dort Verständnis, dass wir ein solches Angebot annehmen. Und insofern erwarte ich keine Kritik an dem, was wir hier getan haben.
Sie lachen?
Naja, weil er hat es ja schon gesagt, eigentlich ist es ja nicht mal eine Frage der deutschen Politik, sondern die Europäische Union ist zuständig für Handelspolitik und Handelsverträge. Und da gibt es natürlich auch sehr unterschiedliche Interessen innerhalb der EU. Es gibt ja Länder, die eben nicht diese starke Autoindustrie haben, die nicht dieses starke Exportinteresse haben und die da eine viel härtere Linie gegenüber den Vereinigten Staaten natürlich befürworten. Und ein Stück weit muss man schon auch sagen, dass Deutschland in diesen Fragen auch ein bisschen alleine steht, im Moment und die anderen in Europa auch etwas schadenfroh zuschauen nach dieser ganzen Selbstgewissheit, die Deutschland im Wirtschaftsboom der letzten 10 Jahre ausgestrahlt hat.
Mhm. Also was ist zu tun?
Tja, wenn ich das wüsste. Also ich meine, natürlich muss man schauen, dass der freie Welthandel erhalten bleibt. Aber ich denke, es wäre doch eher die Aufgabe der Europäischen Union. Juncker war ja auch vor einiger Zeit bei Trump und hat auch gewisse Erfolge erzielt, dass man eben den Freihandel als Ganzes schützt, vielleicht sogar zu einer Art TTIP-Light, zu einem neuen Freihandelsabkommen mit Amerika sogar kommt, was vielleicht nur diese Zollfrage regelt, nicht diese ganzen anderen umstrittenen anderen Dinge beinhaltet, aber dass man sich da eben nicht auseinanderdividieren lässt nach Branchen, nach Ländern, weil das wird für Europa langfristig von Nachteil sein.
Also dann wäre diese Reise der drei eher sehr, sehr kritisch zu sehen.
Also ich sehe das kritisch, ja.
Ralf Bäumann von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Wir sind Medienmacher und wir wissen, ganz oft gibt es schlechte Nachrichten, die wir verbreiten. Heute gibt es eigentlich, finde ich, eine gute Nachricht. Twitter hat den Jahresrückblick veröffentlicht und der meistdiskutierte Debatten-Hashtag unter den deutschen Twitter-Nutzern war in diesem Jahr Hashtag Wir sind mehr. Und auf dem zweiten Platz dann Hashtag MeToo. Wir sind mehr, das, wir erinnern uns, ist der Hashtag, der sich dann im späten Sommer formiert hatte in den sozialen Netzwerken. Der Protest gegen Rechtsradikalismus und Fremdenfeindlichkeit, nachdem eben in Chemnitz die Demonstrationen der Rechten da durch die Straßen gelaufen waren. Und da wollten die Menschen auf Twitter eben sagen, wir sind mehr. Und das ist doch schön, oder, dass gerade dieser Hashtag der meist diskutierte Debatten-Hashtag ist.
Ja, also ich bin ja sowieso immer ein bisschen skeptisch gewesen, wenn es heißt, die sozialen Medien sind unser Unglück und wenn es die nicht gäbe, würde die Demokratie noch so wunderbar funktionieren, wie sie zu Zeiten von, keine Ahnung, Konrad Adenauer oder Willy Brandt funktioniert hat. Das halte ich für Unsinn. Trotzdem birgt es natürlich Gefahren, weil die allgemeine Öffentlichkeit, wo noch alle sozusagen einen gemeinsamen Diskussionsraum hatten, dadurch ein Stück weit zerbröselt ist. Das hat, glaube ich, schon vorher angefangen, auch soziologisch betrachtet, dass diese uniformierte oder nivellierte Mittelschichtsgesellschaft der alten Bundesrepublik schon seit den 80er Jahren ein bisschen zerbröselt ist und die Leute auch schon, als es noch kein Internet gab, zum Teil immer spezielleren Medienkonsum entwickelt haben. Aber das Internet hat das enorm verschärft und dass eben jeder auch nur noch in seiner eigenen Blase lebt. Und deshalb muss ich ein bisschen Wasser in den Wein gießen und sagen, dass ich die Nachricht auch nicht nur positiv finde, weil ich eben wetten möchte, dass die Leute dann, die in dieser Wir-sind-mehr-Blase unterwegs sind, andere Dinge auch nicht mehr wahrnehmen und mit den anderen Leuten, die dann in dieser Merkel-muss-weg-Blase oder was da auch immer der Hashtag ist, unterwegs sind, dann eben auch nicht mehr kommunizieren. Das ist dann auch ein bisschen schwierig.
Gut, wir wissen es nicht. Wir wollen mal unterstellen, dass jeder in so eng gefassten Blasen lebt.
Aber ich selber, also als intensiver Facebook-Nutzer, stelle das schon fest, dass der Algorithmus da ja auch so gestrickt ist, dass einem Sachen präsentiert werden, die einem nicht nur thematisch interessieren, sondern die auch der eigenen Meinung vorzugsweise entsprechen. Und man kann dann irgendwann schon den Eindruck bekommen, es denken ja eigentlich alle Leute so wie ich. Und wenn dann, ich merke das selber immer daran, wenn dann mal eine Sache aufploppt, die völlig konträr ist, dass es mich das vollkommen irritiert.
Gut, ist so, sehe ich auch ein. Trotzdem gibt es ja auch zum Beispiel noch das Radio, auch noch das analoge Radio. Ja. Ich meine, wenn man das mal einschalten sollte, hat man auf den Schlag lauter Berichte, die man jetzt so nicht bestellt
hat.
Das ist
wahr, ja.
Das ist ja vielleicht auch das Schöne so am alten
Radio. Und die Zeitung, die gedruckte auch, wenn ich das nochmal sagen darf.
Ja. Genau. Ja, aber ich meine, andererseits könnte man natürlich auch fragen, um auch von meiner Seite ein klein bisschen Wasser in den Wein zu gießen, wenn man sich da beteiligt an dieser Debatte, ist ja natürlich auch die Frage, ist das dann nicht einfach zu sagen, ich beteilige mich, indem ich jetzt twittere unter dem Hashtag Wir sind mehr und dann meine ich, damit hätte ich jetzt was getan, um mich zu engagieren, aber dabei ist es eben nur ein kleiner Satz.
Ja, klar, das ist ein bisschen billig und ich habe damit, das wollte ich ja eben auch mit dieser Blasenbildung andeuten, ich habe damit auch noch nichts getan, um irgendjemanden, der anderer Meinung ist, davon zu überzeugen. Ich finde übrigens, wenn man bei dem Beispiel bleibt, Wir sind mehr, auch die Parole ein bisschen schwierig. Weil ist es sozusagen das zentrale Argument der liberalen für die liberale Demokratie, dass die Mehrheit sie befürwortet? Also wenn jetzt 50,1% der Leute in diesem Land der Meinung wären, man soll die liberale Demokratie abschaffen, wäre es dann richtig, sie abzuschaffen, weil wir eben nicht mehr sind? Also da muss man auch mal einen Moment drüber nachdenken.
Da muss man aufpassen.
Nicht ohne Grund gibt es ja diese berühmte Ewigkeitsklausel im Grundgesetz, die eben besagt, selbst wenn eine Mehrheit in diesem Lande das System abschaffen will, wie Herr Gauland ja auch schon mal sagte, System abschaffen oder Systemwechsel, dann geht das eben nicht, weil es gewisse Grundbestandteile der freiheitlichen Demokratie gibt, die wir eben nicht aufgeben wollen, egal wie die Mehrheitsverhältnisse sind.
An dieser Stelle muss man sagen, es lebe die deutsche Verfassung.
Ja.
Ralf Bollmann hier zu Gast in dieser Stunde Studio 9 und wir gucken jetzt noch ein bisschen in die Zukunft. Wir haben gerade eine Meldung gekriegt, 12.38 Uhr. Die Kanzlerschaft von Angela Merkel kommt als Theaterstück in Bremen auf die Bühne, steht da. dpa-Meldung. Die Uraufführung der Komödie Angela die Erste, ein deutscher Rosenkrieg, ist für Ende Februar 2019 geplant. Das lässt uns schmunzeln, aber wir gucken auch noch mal in die Zukunft, was Sie betrifft, Herr Bollmann. Sie schreiben ja auch an einem Buch über Angela Merkel nochmal. Sie haben ja schon eins vorgelegt, habe ich schon gesagt, 2013 erschienen. Jetzt wird es nochmal eine Biografie. Wann erscheint denn dieses Buch?
Tja, das hängt vom weiteren Gang der Ereignisse ab und von der Frage, wie lange Frau Merkel noch Kanzlerin bleibt. Und auch das ist meiner Ansicht nach völlig offen. Auch der Ausgang dieser Entscheidung jetzt am Freitag, wer Parteichef wird oder Chefin, sagt da noch nicht allzu viel aus. Normalerweise wird ja erwartet, wenn Kramp-Karrenbauer es wird, bleibt sie noch ein bisschen länger im Amt. Kann aber genauso gut sein, dass dann ihre Neigung wächst, die Kanzlerschaft vielleicht relativ bald zu übergeben, bei allen Schwierigkeiten, die das hat mit Koalitionspartner und so. Und dass sie, wenn Friedrich Merz es würde, doch eine gewisse Trotzreaktion entwickelt nach dem Motto, wollen wir doch mal schauen, ob ich den auch noch irgendwie aussitzen kann.
Mhm. Und Ihr Buch haben Sie da zu Hause liegen, ist praktisch schon fertig und Sie warten jetzt?
Es ist schon relativ weit gediehen, aber es passieren ja auch immer noch Dinge, die man noch einbauen kann.
Okay, also ich nehme mal an, Sie kommen eher wieder in die Sendung, als dass hier ein neues Buch erscheint. Danke, dass
schauen
Sie diese Stunde hier waren.
Dankeschön. Sehr gerne.
Hier für Studio 9 verabschiedet sich Anke Schäfer.